Buongiorno, du wundervolles Wunderwesen.
Oho, du wundervolles Wunderwesen, das ist ja ganz was Neues.
Ja, das ist mir gerade so aus der Seele geschlüpft.
Sehr schön. Dann kann ich ja sagen, Moingiorno, du wundervolle Wundermaus.
Oh, das ist auch sehr schön.
Ja, ne?
Mit ganz viel Liebe.
Ja, absolut. Ich habe es gesagt.
Du das hast erste es Mal. Gesagt.
Wir haben nämlich so einen total kleinen internen Witz hier bei uns. Wie oft schaffe ich es in einer Audiofolge, das Wort absolut zu verwenden?
Absolut richtig.
Und der aufmerksame Zuhörer, der kann nichts gewinnen, weil wir haben keinen Preis ausgelost. Aber es wäre schon wirklich sehr phänomenal, wenn man sich darüber mal Striche machte. Wie oft sagt Arndt in einem Audio-Dings hier, was wir hier aufnehmen, absolut. Das war jetzt schon das zweite Mal.
Mhm.
Ja.
Ich habe aber auch so ein paar Worte, die ich immer wieder benutze. Absolut gehört absolut dazu.
Aber auch erst seitdem ich absolut sage.
Ich glaube sogar davor. Absolut war schon immer mein absolutes Lieblingswort.
Phänomenal.
Genauso wie Beispiel oder eigentlich.
Ja, eigentlich hast du aber auch, an mir früher hat sie das sehr bemängelt, als ich immer eigentlich sagte. Ich weiß gar nicht mehr warum, aber du hast es getan.
Da sind wir wieder. Sie haben es getan.
Nein, wir wollten heute keine Gesangsstunde machen. Wir haben nämlich ein viel spannenderes Thema als das. Wie kann ich meine Perspektive ändern?
Und diese Frage ist wieder so tiefgreifend und so wichtig. Ich glaube nämlich, dass wir uns selten unserer eigentlichen Perspektiven gar nicht bewusst sind. Weil das ja auch eine Form von anerzogenen Mustern sind. Also wir haben gewisse Filter, durch die wir die Welt sehen und somit entscheiden, wie wir etwas für uns bewerten und welchen Blickwinkel wir daraufhin einnehmen. Und der ist in der Regel ziemlich begrenzt.
Richtig. Und dann kommt ja noch erschwerend hinzu, ab welchem Zeitpunkt des eigenen Seins, ich meine jetzt auch mal einfach das Alter, in dem man sich bewegt, fängt man überhaupt erst an, bereit zu sein, intellektuell in der Lage zu sein, Blickwinkel, andere Perspektiven einzunehmen.
Ganz oft, zumindest habe ich das so bei mir beobachtet, aber auch logischerweise durch die Tausenden von Coachings beobachtet, ändert sich die Perspektive nur durch einen Schlüsselmoment, also durch einen Augenöffner. Der wird häufig, meiner Meinung nach, von einem anderen Menschen von außen ins eigene Leben gebracht. Wenn ich an mich zurückdenke, dann war ich durch die Art und Weise, wie meine Kindheit war, immer sehr, ja schon fast genötigt, einen bestimmten Blickwinkel einzunehmen, eine bestimmte innere Perspektive zu haben. Und so habe ich mich auch durch die Psychologie lange damit auseinandergesetzt. Und es hat sich immer mehr herausgestellt, dass wir zuallererst die Perspektive, die Art und Weise, wie wir Dinge, wie wir die Welt, wie wir uns selbst, wie wir bestimmte Umstände, Einflüsse und Co. sehen und bewerten, von unseren Eltern übernehmen. Das heißt, wir lassen uns die Perspektive, mit der wir bestimmte Dinge wahrnehmen und wie wir denn darauf reagieren, agieren, wie wir denen begegnen, anerziehen.
Richtig. Kann ich doppelt und dreifachen Haken hintermachen. Ist doch der erste Anker, den wir heute setzen wollen, weil es ist einer von den Punkten, den wir ansprechen und ein wenig beleuchten wollen, nämlich das Thema der Vergangenheit. Ja, wo fängt man das allererste Mal an, irgendwo Perspektiven in dem Fall dann an die Hand zu bekommen? Ja, unbewusst noch eher.
Da hast du jetzt gerade was richtig Schönes gesagt.
Okay.
Weil du hast, die Frage ist ja, wie kann ich meine Perspektive ändern? Also die Sicht auf etwas und damit auch die innere Haltung. Du hast jetzt gerade gesagt, in der Vergangenheit, wenn wir das erste Mal Perspektiven an die Hand bekommen, in dem Fall Möglichkeiten, also Möglichkeiten, Dinge andere Dinge zu wählen, aber auch das, was gegeben ist, zu sehen. Was wieder unterstreicht, was ich gefühlte 7 Sätze vorher gesagt habe. Wir brauchen Schlüsselmomente und in der Regel sind es uns fremde Menschen, die uns durch ihre eigene innere Haltung dazu bewegen, bestimmte Dinge anders zu sehen.
Richtig. Und genau das ist das Schwierige, gerade in jungen Jahren, wo man das dann eben, wie ich es ja gerade schon einmal gesagt habe, so unbewusst macht. Also man kann es ja noch nicht reflektieren. Man ist ja eher noch völlig intuitiv im positiven Fall unterwegs. Oder wenn man eine schwierige Eltern-Kind-Beziehung hat, im negativ geprägten unterwegs, da wird die Notwendigkeit, den Blickwinkel ganz schnell auch bewusst anders zu setzen, um verschont zu bleiben, in großen Anführungszeichen, oder heile zu bleiben, ist vielleicht ein bisschen positiver formuliert. Da wird das schon wesentlich schneller notwendig, Blickwinkel, Perspektivwechsel zu vollziehen. Und also je nachdem, wie man groß geworden ist, ist der erste Punkt, wie man Perspektiven wechseln kann, ja, eben sehr positiv belegt. Und auf der anderen Seite, wenn man eine etwas schwierigere Kindheit hatte, vielleicht sogar als Vorteil zu betrachten. Auch wenn es keine schöne Herangehensweise ist, einen solchen Perspektivwechsel dann so zu empfinden.
Also dadurch, dass ich ja eben eine solche Kindheit hatte, wo ich sehr flexibel mit den Gegebenheiten mich bewegen musste, um bestimmte Dinge zu erkennen, um in Anführungsstrichen verschont zu bleiben, bringt es auf jeden Fall eine Menge innere Flexibilität mit sich, hat aber auch sehr starre Konzepte im Kopf, das kann ich von mir sagen. Was ich aber ganz spannend fand, dann auch wieder ein paar Jahrzehnte zurück aus der Psychologie betrachtet, es ist nicht so, dass die Psychologie das lehrt, aber ich habe es durch die Praxis, also durch das Coachen und durch mein eigenes Studium herausgefunden, dass die Perspektive unweigerlich auch mit den persönlichen Glaubenssätzen und Limitierungen zu tun hat. Weil angenommen, du entwickelst durch deine Kindheit, durch die Prägung zum Beispiel Angststörung oder du übernimmst sie von deiner Mutter oder von deinem Vater oder sogar von beiden, weil vielleicht beide immer sehr übervorsichtig, sehr ängstlich, sehr schon fast existenzbedrohend durch die Welt gehen, dann ist es die Art und Weise, dann ist es die Perspektive, wie du die Welt siehst und wahrnimmst, die du übernimmst. Und so reagierst du auf jede Situation. Du guckst erst einmal als allererstes, was macht mir Angst an dieser Situation? Also was ist die Gefahr? Und wie kann sich diese Gefahr ausbreiten? Und so denkst du dazu, so handelst du dazu. Und wenn wir jetzt zum Beispiel beigebracht bekommen haben, dass wir nicht gut genug sind oder dass wir zum Beispiel zu tollpatschig sind oder dass wir nicht gut genug lesen, schreiben, Sport, was auch immer es ist, wenn uns das lange genug eingetrichtert wurde, dann glauben wir das ja selber über uns. Und wenn wir dann vielleicht im Leben das ein oder andere Mal an eine Herausforderung kommen oder in eine herausfordernde Situation, wo etwas in uns abgerufen werden soll, wo genau dieser Aspekt eingebracht werden soll, dann werden wir die Perspektive einnehmen, dass wir diese Situation nicht lösen können. Also dass die Situation und die Herausforderung per se schlecht ist. Weil wir haben ja innerlich nichts, was wir dagegen setzen können, was wir gewinnbringend einbringen können. Und wenn wir jetzt die Vergangenheit als einen Eckpfeiler von wie kann ich die Perspektive ändern, hernehmen, dann dürfen wir auf jeden Fall auch da wieder ganz weit vorne anfangen, nämlich wenn wir überlegen, wie haben eigentlich die Eltern die Welt gesehen? Was war für sie immer richtig und falsch? Was war besonders schlecht oder was war besonders gut? Haben sie eigentlich überhaupt jemals um die Ecke gedacht? Also waren sie eher die Schwarzmaler oder die Chancenseher? Und dann kann man bei sich selber auch gucken, inwieweit habe ich diese Denke eigentlich für mich übernommen?
Ganz spannend, währenddessen du das erzählt hast, ploppten bei mir wieder gerade unglaublich viele Bilder meiner eigenen Kindheit auf, wo ich jetzt im Nachgang auch wieder total dankbar bin, dass ich so groß werden durfte, wie ich es geworden bin, weil meine Eltern rückwirkend betrachtet waren wirklich mutig. Ja. Wir sind seinerzeit, also 1993 war das, aus völliger Perspektivlosigkeit, was den Arbeitsmarkt in den östlichen Bundesländern, also ja relativ kurz nach der Wende, 3-4 Jahre halt nach dem Systemwechsel sozusagen, gab es nicht wirklich viele Optionen. Meine Eltern waren damals so um die 40 und mit 40 sitzt man eigentlich schon relativ fest im Sattel, in Anführungszeichen, hat vielleicht sogar schon das zweite Mal irgendwas Neues angefangen oder das dritte Mal. Aber in der Regel sitzt man da relativ fest im Sattel. Aber seinerzeit gab es dann die Wende, die zumindest für alle die aus dem Osten kommen, das ist nur das, was ich beurteilen kann, ein völlig neues Leben mit sich gebracht haben. Also einen Perspektivwechsel per se initiiert haben. Ne? Aus politischen Gründen in dem Fall und sicherlich auch, was die Denke und so weiter und so fort anging. Kurzum, die Perspektive im Osten war die, dass es keine gab, außer die Aussicht auf Arbeitslosigkeit und Perspektivlosigkeit.
Ich finde das ganz spannend. Entschuldige, dass ich dich hier unterbreche, weil du wieder das gleiche Wort für diese beiden... Also dieses Wort bedeutet zwei Dinge. Vielleicht müssen wir das einfach mal sagen. Perspektive im Sinne von Blickwinkel und Situationsbetrachtung und Wahrnehmung und dadurch innere Haltungsbildung und Chancen, Möglichkeiten.
Absolut. Ich verquicke das immer miteinander, weil es einfach unglaublich...
es gehört ja auch irgendwie zueinander, genau, aber weil die zusammen. Frage halt so heißt, habe ich gedacht, wir dröseln das jetzt einfach nochmal so auf.
Das ist auch super. Auf jeden Fall, den Mut, den auch ich im weiteren Lauf meines Lebens, den Mut, den ich aufgebracht habe, dann die Wege zu gehen, die ich gegangen bin, das habe ich 1:1 ganz viel meinen Eltern zu verdanken, weil sie seinerzeit die Perspektive wirklich so geändert haben, zu sagen, okay, wir wissen nicht wirklich, was uns da Neues erwartet, hoffentlich Besseres erwartet, aber wir versuchen es. Also kurzum, wir sind dann im Norden Deutschlands gelandet.
Oh mein Gott, aber mein Gewinn ist es gewesen.
Ja, meiner auch. Auch wenn Danke. Es noch viele Jahre gedauert hat, bis es uns dann zusammengeführt hat. Die Story werden wir wahrscheinlich auch noch erzählen.
Oh, die ist so cool.
Ja, aber nicht jetzt und nicht heute. Und es war schwierig, damit 40 einfach wieder von vorne anzufangen und sich den Job zu suchen. Also ich muss dazu sagen, meine Mama hatte Gott sei Dank ein Angebot, was sie annehmen konnte und wo wir alle hinterherziehen konnten. Und trotzdem war es so ein halber Schritt in die Ungewissheit, weil nur einer einen Job hatte.
Man muss ja aber auch sagen, deine Mama hat für dieses Angebot gekämpft, ne? Gekämpft, wie eine Löwin. Ja. Also das kam nicht einfach auf den Tisch geflattert, sie eigentlich loswerden.
Das war mit Händen und Füßen und Krallen. Krallen erkämpft. Ja. Aber es war die Perspektive, es war die Not, also eine herausfordernde Situation, weil wir waren noch nicht in der Altersklasse, dass wir wirklich alleine laufen konnten, geschweige denn wollten, muss man auch dazu sagen. Also natürlich haben wir noch voll und ganz im heimatlichen Hafen gewohnt und so weiter und so fort. Aber das war halt wirklich eine ganz spannende, jetzt mittlerweile von meinen Eltern ausgehend, eine sehr mutige Entscheidung, die sie getroffen haben. Jetzt mit vielen Jahren Abstand betrachtet, aber die richtigste, die sie seinerzeit treffen konnten, weil sie die Perspektive geändert haben. Andere, die ich noch latent ein bisschen auf dem Schirm habe und die dort wohnen, wo ich früher meine Heimat hatte, wie soll ich sagen, es geht ja immer irgendwie weiter, das kann ich auf jeden Fall sagen, aber wie es weitergegangen ist, da finde ich persönlich, habe ich die besseren Optionen für mich wählen dürfen.
Ich finde, wenn man das mal so Revue passiert, und ich weiß ja um die Tiefe der Geschichte und logischerweise auch, wie sie sich in allen Facetten und Einzelheiten dann auf euch ausgewirkt hat und für euch dargestellt hat, ist mir aber eins immer wieder aufgefallen, wenn ich darüber nachdenke, wie sehr deine Mama eben auch gekämpft hat um diesen Job. Und wie sehr sie, glaube ich, schon gespürt hat, deine Mama hat ja nun auch einen extrem starken sechsten Sinn,
den sie immer noch nicht so richtig freiwillig einräumen möchte, dass sie ihn hat. Aber sie hat ihn, ja?
Ja, sie sagt dann immer, ich hatte schon so ein Gefühl. Ich hatte schon so ein Gefühl. Und sie dann weiß, wackelt sie mit ihrer Hand und dann muss man auch den Mund halten.
Weil sie weiß eigentlich immer, wenn ich um die Ecke komme, wenn irgendwas ist, dann hat sie, ah, das habe ich mir schon gedacht.
Ja, oder herrlich, ich hatte so ein Gefühl.
Genau. Mhm.
Aber wenn man das überlegt, da ist ja auch logischerweise ganz viel, da ist ja ausschließlich Ungewissheit gewesen. Sie kannten weder den Norden Deutschlands, konnten sie ja auch gar nicht kennenlernen, weil es war lange Zeit einfach eine Mauer zwischen diesem Bereich und den östlichen Gefilden. Noch wussten sie, wie die Menschen hier sind, wie die Arbeit werden wird, wie sich das Leben hier gestaltet, was es euch für Möglichkeiten bieten würde oder nicht. Das gesamte System war ein komplett anderes und trotzdem haben sie in Chancen gedacht. Und ich glaube, ein großer Part der Perspektivwechselmöglichkeit, also immer auch das Ganze sehen zu können und sich daraus wiederum die Chancen rauszunehmen und die Erkenntnisse, liegt darin, sich seiner Stärken bewusst zu sein und sich eben auch der Limitierungen bewusst zu sein. Und eine natürliche innere Haltung des Vertrauens und der Führung nach oben zu leben. Weil ich glaube, nur durch diesen extremen sechsten Sinn, so wie deine Mama es sagt, also durch die intuitive, natürlich, selbstverständlich göttliche Führung, die sie hat einfach übernehmen lassen, ist es alles so gekommen, wie es gekommen ist. Und hat ihr das auch ermöglicht, dass sie immer daran geglaubt hat, dass es gut weitergehen wird und dass sie alles dafür tun kann und wird, dass es so wird.
Absolut. Ich wollte es endlich mal wieder sagen. Weil ohne meine Mutter wäre das wahrscheinlich nicht so passiert. Weil das Pendant, und ich möchte auf eine Beziehungsebene hinaus, die die Perspektive dann eben auch ändert, kann ich mich an intensive Gespräche wortfetzenmäßig erinnern, dass meine Mama der glühende Fürsprecher für diese Veränderung gewesen ist und mein Vater sehr mit der Vergangenheit gehadert hat und den Dingen, die auf einmal nicht mehr da waren und dann böse waren und also das gesamte System, er hat im Staatssystem gearbeitet als Lehrer und das war dann auf einmal alles falsch. Also er war noch sehr von seiner Perspektive her in der Vergangenheit unterwegs und konnte sich diesen Perspektivwechsel, diese Richtungsänderung in eine neue Zukunft erst sehr schwer vorstellen. Ist dann natürlich mitgegangen, aber das spricht wiederum für auch natürlich die tolle Beziehung, die die beiden zueinander hatten. Jetzt nicht mehr haben, weil mein Vater nicht mehr lebt, aber also auf einer anderen Ebene haben, so muss man es wirklich korrekt sagen. Aber auch die Beziehungsebene zwischen zwei Menschen ist ganz wichtig, um seine Perspektiven dann eben auch ändern zu können.
Ich glaube, dass es natürlich unglaublich schwer ist, die Perspektive auf Chancen und das Leben ist für mich und ich werde es schaffen, auszurichten, wenn man grundsätzlich das Gefühl hat, man ist vom Leben gebeutelt oder vom Leben verraten worden. Ich glaube, das ist eine der schwersten Herausforderungen, die man machen kann. Und für mich zum Beispiel, um da mal eine ganz intime Situation zu teilen, und ich habe gerade das Go von meinem Papa bekommen, sonst dürfte ich das nicht. Er hat mir die Situation selber eingespielt. Mein Papa ist ja verstorben, als er 47 Jahre alt war. Und kurz vorher, also wirklich ganz, 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 ganz schnell hintereinander, unsere gesamte andere Familie, also die gesamte Familie, die Kernfamilie ist kurz vorher wirklich im Monats-Jahrestakt verstorben. Und während dieses Prozesses, in dem quasi all meine anderen Lieben oder unsere Lieben verstorben waren, hatte mein Papa aber, bevor das begann, eine Bremer Altbauvilla gekauft. Und das war wirklich ein Denkmalschutz-Kern-Supersanierungs-Ruinenobjekt, wo ich selber erst lange nicht rein durfte, weil gar nicht klar war, ob die tragenden Wände noch tragen. Und ich weiß damals, und das war ich glaube 1990 oder 1991, hat diese Bauruine, es war eine Ruine. Und ich möchte nur mal die Zahl sagen, was diese Ruine gekostet hat, hat 400.000 Mark gekostet. Die Ruine. Also mein Papa hat sich hoch verschuldet und hat dann mit ganz, ganz viel weiterem Geld und Kraft über Jahre hinweg, trotz der ganzen Todesfälle, diese Ruine zu einer wunderschönen Villa wieder hergerichtet. Alles selbst, vom Keller bis zum Dach. Und dann ist er gestorben. Ich glaube, anderthalb Jahre später, nachdem das dann fertig war. Und ich möchte das einmal so sagen. Dann waren wir ja alleine. Aber die Hausfinanzierung war noch nicht abbezahlt. Und da war ein fast siebenstelliger Deckel. Und wäre mein Opa damals nicht gewesen, dann wäre ich, glaube ich, mit meinem, da war ich ja nur noch minderjährig, beziehungsweise fast volljährig, dann wäre ich einfach mein Leben lang in was auch immer reingeschlittert. Alleine durch diesen Staat und diese Umstände. Aber mein Papa war immer schon ein Mensch, der gesagt hat, der sich selbst zu Höchstleistung angespornt hat und der seine Träume über jedes, ich möchte mal sagen, Vernunftsrisiko gestellt hat. Und er hat damit immer Erfolg gehabt. Und die Fügungen, wie dann nachher alles ausgelöst werden konnte und glatt gebügelt und in sichere Tücher gebracht werden konnte, da habe ich wirklich wieder gemerkt, wie die Jungs und Mädels zum einen da oben zusammenarbeiten, aber wie mein Papa auch in jedem Moment, wo ich Angst hatte, wieder da stand und mir die Perspektive angeboten hat, die er selbst immer eingenommen hat. Dass man all das schaffen kann, woran man glaubt. Und das habe ich gnadenlos so übernommen. Und egal wie dunkel die Situation war, vor der wir da standen, und dann auch in der Zukunft immer wieder, ich hatte immer diese Perspektive, glaubst du an das, was da entstehen soll? Was du schon in dir siehst? Und natürlich kamen dann Einflüsse der Vergangenheit hoch. Und ich habe mich vehement gegen das gewehrt, aus der Vergangenheit kommend, was mich belasten würde, sondern ich habe mich rigoros, wie mein Papa es auch getan hat, wie meine Oma es getan hat, wie mein Opa es getan hat, alle der gleiche Schlagmensch, die immer wieder vor den Ruinen ihres Lebens, im Krieg, mit nichts, in Gefangenschaft, mit allem, was man nicht will, standen und trotzdem felsenfest an ein gutes Morgen geglaubt haben. Und so habe ich mich ausgerichtet immer wieder und habe die Perspektive eingenommen, aus dieser inneren Kraft heraus, glaube ich an das, was ich da in mir sehe, was ich mir selbst vorgenommen habe, wo ich spüre in mir, dass das richtig ist. Egal, was die Meinungen der anderen sagen oder was meine Erfahrungen aus der Vergangenheit oder meine anerzogenen Prägungen waren, glaube ich daran? Ja. Was sagt meine Seele als Feedback dazu? Die sagt auch ja. Dann ist es möglich. Und so habe ich es geschafft, immer wieder trotz dieser massiven Herausforderungen meine Perspektive trotz der Vergangenheit und all der Einflüsse so zu verändern, dass ich in Chancen, in Möglichkeiten und an einen Morgen gedacht habe.
Zusammenfassend kann man also sagen, egal, ob man jetzt ganz behütet groß geworden ist oder ob man eine etwas schwierigere Kindheit hatte, die Möglichkeit, den Perspektivwechsel zu vollziehen, den Blickwinkel zu erweitern und sich grundsätzlich positiv auszurichten, die ist in jedem Fall gegeben.
Ja, ich glaube, was so Vergangenheitseinflüsse, um vielleicht diesen Punkt abzuhaken oder abhaken zu können, was das angeht, braucht es immer eins. Man muss ganz klar wissen für sich, was man will. Man muss wirklich mit sich selbst in Kontakt kommen und sich auf die Führung vertrauen. Man darf sich aus der Vergangenheit nur das rausnehmen, was einen stärkt. Für wichtige Schritte in denen es wichtig ist, die Perspektive aufgrund unterschiedlicher Einflüsse zu wechseln oder zu erweitern, damit man mehr sehen kann, was vor einem liegt an Optionen und Möglichkeiten. Aber der allerwichtigste Schritt ist, ich muss ganz klar wissen, was ich will. Ich muss ein ganz klares Ja von meiner Seele in mir haben, aus meinem Herzen. Da muss ganz viel Feuer kommen. Ich darf eine gute, vertrauensvolle Verbindung haben. Und wenn ich dann an meine Vergangenheit denke oder an die Einflüsse, immer dann, wenn sie auf mich einwirken, lasse ich nur das zu, woran ich glaube. Das, was mich bestärkt. Und dann kann man auch belastende Einflüsse von der Vergangenheit abschütteln und sich die positiven, wie bei dir, mit dem Mut deiner Mama ins Ungewisse zu gehen oder so wie bei mir mit der Risikobereitschaft und dem Glauben meiner Familie auch ins Ungewisse zu gehen, weitermachen, um einfach die besten Perspektiven aufzumachen vor sich und in sich.
Danke dafür, dass du das so ausgeführt hast. Damit haben wir das Thema, was wir hier unter anderem beleuchten wollen, nämlich die Vergangenheit dann perspektivisch aufzuarbeiten, schon einmal, finde ich persönlich, sehr gut vorangebracht. Es gibt aber auch einen anderen oder es gibt andere Umstände, aber ich möchte auf einen Umstand hinaus, wo du auch wieder top drin bist, da Perspektivwechselmöglichkeiten an die Hand zu geben. Nämlich den Blickwinkel, die Perspektive zu ändern, wenn man in Trauer ist.
Ja, das ist, Trauer ist natürlich eine ganz, ganz besondere, ein ganz, ganz besonderer Umstand, ein Lebensumstand, in dem man das Leben, so wie es war, nie wieder bekommt. Und ich glaube, diese Endgültigkeit dessen, dass man den Mensch, den man verloren hat, oder vielleicht sogar die Menschen, irdisch nie wieder sieht. Und da das nie auch wirklich angebracht ist, auszusprechen, das ist etwas, was so erschütternd auf das eigene Ich auswirkt, dass die Perspektive, die man einnimmt, egal mit welchem Umstand, mit welchem Gedanken, in welcher Situation man gerade steckt, sehr, sehr begrenzt ist. Also vielleicht könnte man das sagen, für alle lebenserschütternden und extrem traumatisch belastenden Lebensumstände gilt das. Und exemplarisch nehmen wir jetzt die Trauer. Wir neigen dazu, eine ganze lange Zeit nicht annehmen zu können, dass es so ist, wie es ist. Also wir kämpfen zwischen unserem höheren Selbst, unserem inneren Kind, aber hauptsächlich zwischen Seele und Ego, wie wir uns jetzt neu ausrichten sollen in Trauer. Welche Perspektive nehmen wir ein? Damit fängt ja alles an. Bin ich zum Beispiel in der Perspektive, so wie du, für dich nach dem Übertritt deines Papas, der nun fast ein Jahrzehnt wirklich schwer unter dem Einfluss des Krebses gelitten hat und nahezu seine komplette körperliche Freiheit und Intaktheit hergeben musste, bin ich also in der Perspektive, dass ich auch froh bin und in Frieden bin und in Freude bin, weil ich an etwas glaube und gleichzeitig weiß, dass das Leben nach dem Leben quasi erst so richtig anfängt, also den natürlichen Ursprung nimmt. Und ich weiß, dass es meinem Papa jetzt besser geht, als es ihm zu Lebzeiten hier gegangen ist. Also freue ich mich für ihn, bin ich in Liebe und Dankbarkeit für ihn, dass er jetzt wieder frei sein darf, ohne Schmerz, ohne Leid, ohne Gefängnis, das man Körper nennt. Oder ist mein Ego so stark, dass ich nicht akzeptiere, dass es der Seele, die so oder so da ist, ob mit oder ohne Körper, jetzt besser geht als vorher. Also hebe ich mich selbst und mein Leben über all die Dimensionen und Wichtigkeiten, die diesen Menschen, der jetzt jenseitig ist, anbetreffen. Das ist die erste Grundperspektive und die erste Frage, die wir uns in Trauer stellen dürfen, weil was ist denn zum Beispiel mit einem plötzlichen Tod? Kann jetzt kommen.
Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen.
Die Seele sucht sich immer den Zeitpunkt aus. So oder so, selbst wenn der Mensch noch nicht irdisch hinübergehen wollte. Vielleicht kann man, und selbst wenn das ganz, ganz schwer zu fassen ist, zu greifen ist, dass es wirklich so ist, dass die Seele für sich den richtigsten Zeitpunkt wählt, damit auch andere Menschen, die in dieser Seelenfamilie sind, die Erfahrung von Trauer zum Beispiel machen können. Die tiefste Form der Liebe und gleichermaßen die beste Form der Verbindung zwischen den Welten, die man erfahren kann. Also ja, das Ganze gibt's wirklich. Erst das ermöglicht der Übertritt eines geliebten Menschen.
Trotzdem dann sehr schwierig, da den Perspektivwechsel darf ja auch immer etwas Positives sein, finde ich zumindest. Zumindest einen verstehenden Ansatz haben. Da muss man auch erstmal hinkommen, ne?
Ja, man beschäftigt, also da bist du nicht direkt nach dem Übertritt.
Nee.
Und das ist auch überhaupt nicht, was heißt schlimm? Es ist gut und normal so, dass man sich erstmal der Trauer stellt und der Erschütterung. Dass man die Erschütterung hinnimmt, die das Leben, das Erdbeben, was dann kommt, was alles durcheinander bringt, was wirklich sämtliche Dinge an einen anderen Platz purzeln lässt. Aber man kommt relativ schnell an einen Punkt, wo man sich fragt, ist er oder sie noch da? Also gibt es das wirklich? Und wenn es das gibt und man beschäftigt sich dann damit, dann kommt man häufig auf einen Kanon an Ausführungen von Nahtoderfahrungen oder auch Erzählungen und Übermittlungen von Medien, die allesamt wiedergeben, dass es den jenseitigen Lieblingsmenschen in unserer eigentlichen Heimat, also der geistigen Welt, am allerbesten geht, weil das unser natürlicher Seinszustand ist. Und dann kann man überlegen, dass man zumindest schon mal schafft, die Perspektive einzunehmen, ich bin sehr traurig, dass du nicht mehr da bist, irdisch. Und für mich ist es sehr, sehr schwer, das zu ertragen. Das ist das Annehmen von dem, was ist. Gleichzeitig kann ich aber die Perspektive einnehmen. Aber wenn es dir jetzt besser geht und du in Liebe bist, du glücklich und frei bist, dann freue ich mich für dich. Und wenn ich dann auch noch die Möglichkeit habe, trotzdem mit dir in Kontakt zu bleiben, wie auch immer sich das gestaltet, dafür muss man sich dann weiterentwickeln und so, dann habe ich eine größere Perspektive auf der Plusseite, auf der positiven Seite, die meine Trauer heilsam tragen kann.
Danke, dass du das so ausgeführt hast und ich kann das absolut bestätigen. Mir hat es massiv geholfen, diesen Blickwinkel, diese Perspektive so zu ändern. Nach dem Übertritt meines Vaters, wenn ich mir jetzt vorgestellt hätte, das wäre vor unserer Zeit gewesen.
Mhm.
Ja, also wir sind ja nun schon über ein Jahrzehnt zusammen.
Yes.
Aber zu unserer Liebesbeziehung kommen wir ja noch, gegebenenfalls. Aber davor, wäre das davor passiert, hätte ich mich unglaublich schwer getan, zum einen überhaupt sowas wie einen Blickwinkel zu verändern, das aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Ich hätte mich wahrscheinlich einfach nur total verschlossen und hätte getrauert, wie auch immer das ausgesehen hätte. Das tue ich jetzt auch, aber überhaupt nicht so, wie ich mir das im Vorfeld vorgestellt habe.
Kannst du mir das mal beschreiben?
Ja, ich versuche es mal. Dadurch, dass ich ja weiß, dass es meinem Vater jetzt auf der anderen Seite, im jenseitigen Geschehen, wirklich wieder richtig gut geht und dass er hüpft, tanzt, singt und nee, tanzen weiß ich nicht, er mochte zu Lebzeiten kein Tanzen, aber jedenfalls nicht so
doll. Die einen oder anderen etwas grobmotorischen Bewegungen, die ich jetzt gerade sehe, also er gibt sein Bestes.
Ja, und ich natürlich auch dank dir weiß, dass das alles so ist, ist die Freude darüber, dass es ihm wieder gut geht und dass seine Seele befreit ist und den lästigen Körper, so muss man es wirklich sagen, weil du hast es ja gerade eben geschildert, es war ein sehr langer Prozess und er war mit seinem Körper einfach, es war kein Instrument mehr, es war einfach nur noch eine Last. ich jetzt aber weiß, dass es ihm wirklich gut geht, hat die Freude darüber völlige Oberhand als das Traurigsein darüber. Es hat mir also dadurch, dass ich es in mir zulassen konnte, durch diverse Schlüsselmomente, die wir ja auch in einem unserer anderen Kurse Wake Up ja auch schon ganz oft beleuchtet haben, hat es mir wirklich ermöglicht, das aus einem wirklich völlig anderen, jetzt ist wirklich mein neues Lieblingswort, Blickwinkel heraus zu betrachten. Und ich glaube, das muss man wirklich, es hat ganz viel mit Zulassen zu tun. Absolut. In diesem Fall, weil natürlich, wenn man sich dann sehr der Trauer und dem Gefühl davon hingibt, dass es irdisch jetzt nicht mehr so ist und dass ich ihn nie wiedersehen werde, dann macht das natürlich auch, löst das auch andere Emotionen in mir aus. Und dennoch, ich mache das gerade, währenddessen ich jetzt hier darüber spreche, gewinnt sofort wieder das Positive die Oberhand. Und ich habe ihn noch vor Augen und kann mir bildhaft vorstellen, wie er jetzt frei und unbeschwert unterwegs ist. Und durch diesen zum einen festen Glauben daran und das absolute Wissen darum, dass das so ist, konnte ich nachhaltig meine Perspektive und meinen Blickwinkel grundsätzlich auf das Hier und Jetzt so grundlegend ändern, dass es mir in nahezu jeder Situation, es gibt bei jedem etwas, wo man echt, wenn man den Briefkasten aufmacht beispielsweise oder was auch immer irgendwie Doofes passiert, bei jedem von uns passiert zwischenzeitlich etwas, wo man sagt, ach ey, echt jetzt, das hätte ich jetzt wirklich nicht gebraucht oder oh Gott, wie soll ich damit umgehen? Was auch immer es ist, ich möchte sagen, dass es mir durch diese Situation unter anderem möglich ist, weil wirklich egal, was da um die Ecke kommt, an Herausforderung, an Dingen, die einen erstmal irgendwie blöd beeinflussen, in Windeseile den Blickwinkel zu ändern und mich zu fragen, okay, das kommt ja bekanntermaßen nicht ohne Grund. Was kann ich also daraus für mich entnehmen, um erstens zu lernen? Ich weiß, niemals passiert irgendetwas zu meinem Nachteil. Also es ist eine neue Aufgabe, Herausforderung, die ich meistern werde und aus der ich gestärkt hervorgehe. Diese Art der Herangehensweise war mir bis vor wenigen Jahren einfach noch gar nicht gegeben.
Du hast eigentlich schon ein nächstes Thema angesprochen, auf das ich gleich überspringen möchte. Ich möchte nur noch einmal kurz abschließend etwas zu der Grundperspektive sagen, die wir in Trauer einnehmen können. Und das ist, du hast es nämlich sehr, sehr schön formuliert. Du hast im Vorfeld, bevor du jetzt aufs nächste Thema übergeleitet hast, noch eine Sache gesagt. Nämlich das Wort, oder du hast es anders umschrieben, glaube ich, deine Gesamtperspektive, die Dinge zu sehen, hat sich verändert. Also du hast eine komplett andere innere Haltung zu einem Umstand angenommen, in dem Fall zu dem Umstand Trauer. Und wenn ich jetzt zum Beispiel an die Jenseitskontakte denke, ich weiß nicht, wie viele tausende Jenseitskontakte ich gemacht habe, aber ich glaube schon weit über 10.000 Stück im Laufe der letzten 20 Jahre. Aber auch innerhalb der Ausbildung und Trauerbegleitung und so weiter, gab es immer wieder Momente, wo meine Coaches an einem Punkt waren, den nenne ich als Beispiel gerne dafür, um die Grundperspektive zu ändern, wo sie in Berührung kamen mit ihrem dann jenseitigen Lieblingsmenschen. Also wirklich auch Berührung, weil eines der ersten Zeichen des Kontaktes, der Dauerkontakte, der Kommunikation ist die körperliche Präsenz, die man bemerkt. Die Energie des dann jenseitigen Lieblingsmenschen, der sich körperlich spürbar um einen herum bewegt. Und in dem Moment, wo wir unseren jenseitigen Lieblingsmenschen körperlich spüren, durch energetisches Flimmern, durch wirklich energetische Kribbelberührung an einem bestimmten Körperpunkt, durch Wärme oder Kälte, durch Druck oder durch schon fast auch so ein bisschen Pieksen, je nachdem, wie schnell oder langsam die Energie ist, zusammen mit dem sofortigen Wissen, wer das ist, gibt es immer zwei Möglichkeiten, was dann passiert. Zum einen ist es ganz oft das Ego, was dann übernimmt und was in diesem Moment, wo wir unseren jenseitigen Lieblingsmenschen präsent spüren, uns auch wieder den Verlust bewusst macht. Das heißt, wir rutschen in die Trauer ab und folgen unserem Ego, das sagt, das ist fies, dass du nicht mehr da bist, das ist so gemein, ich vermisse dich so, warum du, warum ich, warum wir, Gott ist böse, das Leben ist ungerecht, das Leben hat ohne dich keinen Sinn mehr und. Wir folgen dann ja einem bestimmten Muster an Gedanken, die uns immer tiefer in diese Spirale führen. Das heißt, ich lasse mich gar nicht auf die Präsenz ein. Ich bin gar nicht dankbar dafür, dass mein jenseitiger Lieblingsmensch da ist und dass ich dieses Wunder erfahren kann, sondern ich folge stringent meinem Ego und klammere an dem Umstand, dass es ist nicht mehr, wie es war. Und du bist nicht mehr irdisch da, fest. Oder ich sage, ich nehme die Präsenz wahr, die Trauer kommt, das Ego zerrt an mir, und ich sage mir selber, danke, dass du da bist. Ich spüre gerade, wie traurig ich bin, dass ich dich jetzt nicht in den Arm nehmen darf oder kann. Dass ich nicht mit dir reden und nicht mit dir lachen kann auf eine ganz menschliche Art und Weise. Aber ich bin dankbar, dass du da bist. Und das kann man mehrfach wiederholen. Danke, dass du da bist. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du immer an meiner Seite stehst. Danke, dass ich dich weiterlieben darf. Danke, dass du mir zeigst, dass es ein Leben nach dem Leben gibt. Danke, dass du mir beweist dadurch, dass wir uns wiedersehen und dass du so lange an meiner Seite bleibst. Und dann kann man zum Beispiel in die Übung eingehen. Was willst du mir gerade sagen? Was willst du mir gerade zeigen? Was möchtest du mir gerade mit auf den Weg geben? Und wenn man dann offen ist für weitere Berührungen, die sich zum Beispiel ausdehnen oder ein Wort, was einem eingegeben wird, ein Gefühl, was sich verändert. Aus dem tiefen Schmerz kann nämlich plötzlich auch eine innere Ruhe werden. Eine Gelassenheit, die ausdrücken kann, es ist alles gut. Es wird auch alles gut. Oder man sieht eine Vision, die man empfängt. Also kann ich die Perspektive einnehmen, ich entscheide mich, die Beziehung zwischen den Welten zu pflegen, zu leben und mich darin auszubilden, dass sie für mich immer realer, intensiver und normaler wird, alltäglicher, weil sie ist 24/7 lebbar. Oder ich entscheide mich, mit dem Ego zu gehen. Und dann komme ich da unten aus dem Sumpf aber auch nicht raus. Das ist eine Grundperspektive, die wir in Trauer einnehmen müssen. Sonst kippen wir immer wieder zur einen Seite weg und das bestimmt dann und den Rest unseres Lebens.
Du hast gerade, vielen, vielen Dank dafür. Das war ganz wichtig, fand ich, gerade auch im Thema der Trauer, da die Perspektive wirklich für sich gewinnbringend, nachhaltig, positiv zu verändern. Darüber hinaus hast du aber auch etwas ganz Wichtiges gesagt. Du hast nämlich das Ego angesprochen.
Ja.
Man muss so weit gehen, finde ich persönlich, zu sagen, dass das Ego so der größte Gegner ist, einen Perspektivwechsel, den Blickwinkel zu verändern, überhaupt ist. Das ist so der Endgegner.
Das Ego ist der absolute Endgegner, wenn es um eine weiterentwickelnde, sich entwickelnde, wachsende, bewusstseinserweiternde und liebendere. Also alles, was positiv und lichtvoll ist, das möchte das Ego gern verhindern. Das Ego möchte auf einem gewissen Bewusstseinsstand sein und der ist an die Vergangenheit angedockt. Weil aus dem Unterbewusstsein entsteht das Ego. Und aus dem Unterbewusstsein und dem Ego heraus, wenn sich das Ego entwickeln darf, weil man es dazu antreibt, dann kommt man in die höheren Bewusstseinssphären. Und dann wirst du sehen, und du hast das ja auch schon erlebt und kannst es schon bestätigen, das Ego löst sich in bestimmten Lebensbereichen, wo man das lebt, auf.
Richtig. Absolut. Meine zwei neuen Lieblingswörter.
Die Ding.
Aber für dich, liebes Herz, wirklich ein ganz wichtiger Schlüssel bei all den Dingen, die wir jetzt gesagt haben, was die Perspektivänderung angeht, steht zuallererst als allererste Maßnahme Ego runterfahren. Ego ausschalten und sich wirklich auf die Herzensstimme unter anderem konzentrieren, um überhaupt erst einen Perspektivwechsel in Fluss bringen zu können.
Ich finde das total cool, dass du das gerade gesagt hast, weil bei mir kam so gerade spontan dieser plötzliche Gedanke, dass ich mich gefragt habe, was fordert eigentlich mein Ego von mir? Also ganz davon abgesehen, dass Ego ja wirklich für Egoismus steht, also für alles, was den Selbstbezug, das Selbst zuerst, also so ein bisschen Trump'sche Mentalität. Durfte ich das nicht sagen?
Jetzt darf man es wieder sagen, er ist ja nun mal Mr. President in Kürze.
Okay, also, aber wenn ich jetzt so an mein Ego denke, ich habe logischerweise auch eins und ich habe in bestimmten Lebensbereichen eins, was noch ein bisschen stärker ist, weil ich da noch, sagen wir mal, Entwicklungspotenzial habe. So ganz tiefe Kindheitstraumata, die immer noch mal wieder hochblinken. Da pinkt noch das Ego an. Aber was ist denn noch Teil des Egos? Zum Beispiel auch innere Kritikerstimmen. Oder? Absolut. Wie ist das bei dir? Das sind auch so die Gerechtigkeitsstimmen. Warum der, warum ich nicht? Und du musst dir das holen. Und warum lässt du dir das immer alles gefallen? Es ist wirklich so ein bisschen das Teufelchen auf der Schulter und gleichzeitig aber auch der größte innere Kritiker, der sagt, boah, wenn du vorm Spiegel stehst, die Falten da und hier vorne der Schwabbelbauch oder die Zellulite an den Beinen. Und wie siehst du denn aus?
Ich weiß echt gar nicht, was du meinst. Also ich habe keine Falten, ich habe keinen Schwabbelbauch. Zellulite ist auch nicht. Aber das nur am Rande.
Ich habe jetzt nicht deine Perspektive gemeint. Ach, das so. War jetzt so meine Perspektive.
Auch das kann ich nicht bestätigen.
Es war ja ein Beispiel.
Okay.
Es sind auf jeden Fall ganz häufig die unbewussten inneren Stimmen, die das Ego nähren. Ob das jetzt eine Angststimme ist, die wir aus der Vergangenheit mitgebracht haben, oder die Kritikerstimme, dass wir verschiedene Stimmen unserer Eltern sozusagen in uns drin tragen, die uns kritisiert haben, oder anderer Bezugspersonen, die wirklich auf eine bestimmte Art und Weise uns haben eine Perspektive für uns einnehmen lassen. Auf diese Art und Weise tickt unser Ego. Und wir können unser Ego wirklich auflösen, indem wir, wie du zum Beispiel gerade übergeleitet hast, auch in akuten, herausfordernden Situationen uns diszipliniert dazu zwingen, erst einmal einen Schritt zurückzutreten und uns daran erinnern, was wir wissen und was wir erfahren haben. Welche Erfahrungen sind da viel, viel nachhaltiger und realer und bestätigender als andere? Zum Beispiel hast du immer wieder die Erfahrung gemacht, genauso wie auch ich, dass es Fügungen durch eine höhere Kraft gibt, dass jenseitige Lieblingsmenschen helfen, dass präsente Beweise von ihnen belegbar da sind, dass sich Umstände plötzlich in das genaue Gegenteil, so wie man das gerne hätte, drehen und wenden und dass sich Lösungen schneller finden lassen, indem ich eine gewinnbringende positive Perspektive einnehme, dass sich innere Haltungen und innere Konflikte, die man mit sich selber und der Situation hat, sehr viel schneller abmildern und besänftigen lassen, wenn ich versuche, das Gute in dieser Situation ebenso zu erkennen wie die Herausforderung und sogar die Erkenntnis daraus ziehe. Was kann ich jetzt daraus machen? Du hast es schön gesagt vorhin mit dem Briefkasten, um mal zu dem großen Oberpunkt der Herausforderung zu kommen.
Ja, die Sache mit dem Briefkasten, die hat auch wirklich viele Jahre gedauert. Es gab Phasen in meinem Leben, da war ich noch vor dem Postboten gefühlt am Briefkasten, nur um mir bitte die nächste mutmaßlich existenziell vernichtende Botschaft in Form eines Briefes aus demselbigen Briefkasten herauszufischen. Also da war ich wirklich in einer Phase, wo ich gedacht habe, oh mein Gott, es kann eigentlich nicht schlimmer kommen. Aber ich gehe schon mal zum Briefkasten, dann kommt jetzt endlich das, was ich sowieso nicht, aber ich krieg's jetzt ja trotzdem und dann wird alles wieder schlecht und so weiter und so weiter. Also kurzum, ich habe mir schon, bevor überhaupt irgendeine Post kam, in den schillerndsten dunklen Farbtönen dieser Welt ausgemalt, was da wieder Böses mich erreichen wird. Natürlich gab es zwischenzeitlich Briefe, wo man einfach nur sagt,
also ganz ehrlich, ne, die müssen sich doch in der Adresse geirrt haben, ja, so Finanzamt und so Leute. Aber nein, ist natürlich
verzogen.
Ist unbekannt verzogen. Ich glaube, das wollen wir alle gelegentlich. Aber nein, Spaß beiseite. Natürlich gibt es wirklich Dinge, wo man sagt, das will man nicht haben. Und gleichermaßen ist es einfach so, wenn man sich dann da so hineinsteigert, dann hat man ja gar keine Chance mehr darauf, einen Perspektivwechsel irgendwo zu initiieren. Wenn man allerdings, und das habe ich dann im Laufe der Zeit gelernt, ich glaube, weil du dich hervorragend immer über mich amüsiert hast, wenn ich da den Briefkasten, muss an den Briefkasten und so weiter gehen.
Halt auch ein bisschen.
Ja, also als ich dann auch gemerkt habe, dass man mich damit foppt und aufzieht, habe ich versucht, diesen Spleen, den ich da hatte, ein wenig zu korrigieren. Ja, mittlerweile sind wir an dem Punkt, wir haben gar keinen Briefkasten mehr. Nein, das war ein Spaß, wir haben einen. Aber ob ich den jetzt heute aufmache oder morgen, ist eigentlich auch egal. So, und was ich aber eigentlich sagen möchte, ist, ich habe mir dann angewöhnt, mit einer anderen Perspektive daran zu gehen. Selbst wenn dann blöde Post kommt, was natürlich gelegentlich passiert, Stichwort Finanzamt, ja, die wollen ja sowieso immer nur Geld, aber die wollen auch immer nur Geld, weil man auch welches verdient hat. Also es ist ja immer nur die Frage des Blickwinkels, den man da aufsetzt. Wenn sie viel Geld haben wollen, hat man mutmaßlich auch relativ viel verdient. Wenn sie wenig bis nichts haben wollen, dann muss man schon wieder die Perspektive ändern, weil irgendwie ist es dann nicht ganz so gut gelaufen. Also habe ich mir im Laufe der Zeit die Brücke so gebaut, gerade wenn diese Jungs und Mädels, die ich wirklich echt lieb habe gelegentlich, sagen, wir wollen lieber Arndt wieder viel Geld von dir haben, dann hat man wohl ganz gut was erwirtschaftet. So, und so hat es mir unter anderem bei solchen Geschehnissen eine gute Brücke gebaut, dass ich gesagt habe, okay, also das Schlimmste, was die Leute haben wollen, ist ja eh immer in der Regel Geld. So, und dann muss man ja nur noch mal unterteilen, welche Form von wollen sie haben und ist das gerechtfertigt und wie ist meine Einstellung und Perspektive dazu. Und da habe ich es halt wirklich mittlerweile sehr gut gelernt, das positiv zu sehen und zu sagen, die Post wäre nicht gekommen, wenn du es nicht hinkriegst, das auf die Kette zu kriegen. Die Post wäre nicht gekommen, wenn du wie auch immer daran scheitern sollst, sondern es wird immer einen tieferen Sinn dahinter geben und der ist niemals zu meinem Nachteil. So, und das habe ich als Mantra für mich so verinnerlicht, dass mich, egal was im Briefkasten ist, echt nichts mehr einholt. Doch eine Sache, letzte Woche war es, da kam ein Brief. Ja, ich war am Briefkasten und es war von der Norddeutschen Klassenlotterie. Und da stand drauf, lach nicht, ich nehme das sehr ernst, wenn ich Post bekomme. Da stand drauf, Herr Arndt Hünniger, künftiger Millionärsanwärter.
Oho, wenn das mal kein Zeichen ist.
Und da habe ich gedacht, nein, ich habe nicht viel gedacht. Ich habe mir gedacht, okay, gut, passt, gehe ich mit d'accord, mache ich. Ich werde zwar kein Lotto spielen, aber.
Aber künftiger Millionärsanwärter.
Die zukünftige Ansage, dass das so sein wird. Ich fühle mich positiv bestärkt. Ich mag die Anrede, alles schick. Und dann lag es in der Tonne.
Ich habe noch eine Situation, währenddessen du geredet hast, die mir eingefallen ist, wo ich gedacht habe, oh, da können wir ein bisschen was sogar miteinander verbinden. Als ich damals einst vor über 20 Jahren, ist es mittlerweile her, oh ja, tatsächlich, fast 25 Jahren, meine Ausbildung zur Krankenschwester gemacht habe, da hatte meine damalige Kursleitung es echt raus, uns alle total kirre zu machen. Also so Psychospielchen zu spielen. Und wir saßen in einem, wir hatten ja immer so Blockunterricht, also Praxiseinsätze, Blockunterricht, immer so 4 bis 6 Wochen. Und das war auch wirklich, als würde man plötzlich in einer anderen Welt sein. Wieder in U-Form saß man nebeneinander und von vorne gab es Frontalunterricht mit Latein bis zum Abwinken und gefühlt 4.566 Krankheitsbildern, von denen man am Anfang noch glaubte, man würde sie eh nie alle kennen können. Und immer dann, wenn es besonders hart war, also wenn der Stoff auch besonders fordernd, besonders viel, wir besonders lange gesessen oder viele Hausarbeiten auf hatten, dann hatte meine Klassenlehrerin diese Angewohnheit, reinzukommen immer völlig unangekündigt, und ich spreche jetzt mal von mir, mitten im Unterricht bei einer fremden Dozentin und ungefähr so, dass die Hälfte, es war noch nicht einmal die Hälfte der Stunde vergangen, und sie schlich sich dann rein und umfasste so ganz freundlich die Schultern, neigte sich zur Seite, sodass das Gesicht ganz nah an meinem war, und guckte total ernst und sagte: Katja, kannst du nach dieser Stunde bitte direkt in mein Büro kommen? Ich möchte gerne mit dir sprechen. So, mit 17. Ne? Weißt du Bescheid?
Ich halte schon die Luft an.
Ja, ich krieg direkt, weil ich darüber rede, schweißnasse Hände, weil ich weiß, was das mit meinem jüngeren Ich gemacht hat. Ich habe alle Worst-Case-Szenarien durch. Von natürlich direkt Kündigung, was auch immer mir passiert ist, weiß ich nicht, vielleicht habe ich auf Station aus Versehen die Medikamente vertauscht, vielleicht habe ich, oh mein Gott, ich habe jemanden umgebracht. Also in meinem Kopf ging wirklich alles durch. Fakt ist, das Ende war immer, ich fliege hier raus. Ich kann die Ausbildung nicht weitermachen. Das war es nie. Sie hatte eine Frage, es musste ein Formular ausgefüllt werden. Sie wollte mich bitten, irgendeine zu übernehmen. Niemals war es auch nur im Ansatz irgendetwas Negatives. Und es hat lange gedauert, bis ich mir erlaubt habe, da die Perspektive zu wechseln. Nämlich auf Basis der Erfahrung vorzugehen und nicht jedes Mal in dieses gleiche Muster zu driften. Das bedeutete, immer wenn meine Worst-Case-Szenarien angegangen sind, habe ich gedacht, pass auf, ey, Leute, in meinem Kopf, ne? Leute, ihr wisst doch, dass das nicht passiert. Wahrscheinlich hat sie wieder irgendeinen Zettel oder du sollst irgendein Amt übernehmen oder du sollst hier wieder noch ein drittes Jahr den Klassensprecher machen, was auch immer. Sie hat einen Grund, der für dich ist. Sonst hättest du von deinem Team, von deinem Papa, von den lieben Jungs und Mädels da oben heute Morgen schon eine Vorahnung eingestellt bekommen, dass heute irgendwas Komisches passiert. Die bereiten dich immer vor auf negative Dinge, die wirklich belastend erstmal für eine längere Zeit Auswirkungen auf dein Leben haben. Das habe ich mir immer wieder zurückgeholt und habe dann die Perspektive gewechselt, indem ich mir gesagt habe, okay, sie hat ganz offensichtlich eine hohe Meinung von mir, dass sie mich immer bittet, bestimmte Dinge zu übernehmen, zu strukturieren, anzuleiten, fürzusprechen, in unserer Klasse quasi kundzutun, Menschen dafür zu gewinnen. Also brauche ich mir keine Gedanken mehr zu machen. All das, was sie von mir will, das ist für mich und für andere. Dass sie nicht die Kompetenzen innehat oder das vielleicht einfach genauso weiterlebt, wie man das mit ihr damals gemacht hat, das habe ich ihr zum Ende hin gesagt. Aber da bin ich ausgestiegen. Also sich bewusst zu machen, diese Worst-Case-Szenarien, das sind auch Stimmen unserer Vergangenheit, Ängste, die gar nicht erst zuzulassen, sondern rigoros abzuschalten und zu wissen, wenn etwas wirklich Langfristiges, was unser Leben ganz stark belastet, auf uns zukommt und du bist auch nur ein ganz kleines bisschen intuitiv unterwegs und du erinnerst dich zurück, welche Dinge waren das, dann wusstest du im Vorfeld, irgendwie bestimmte Einflüsse, Merkmale haben das angekündigt, auf unbestimmte Art und Weise. Und ansonsten hast du dich einfach nur kirre gemacht.
Das stimmt. Kann man wirklich, wenn man sich versucht, in alle möglichen Herausforderungen der Vergangenheit hineinzudenken, dann sind das wirklich Sachen, die sich in der Regel vorher ein bisschen angekündigt haben. Ja,
aber also vielleicht könnte man nochmal abschließend sagen zu dem Punkt Herausforderungen, immer ruhig bleiben, zur Ruhe zwingen, Worst-Case-Szenarien rigoros unterbinden und wenn zum Beispiel auch mit der 5-zu-1-Übung 5 Dinge, die ich sehen kann, 4 Dinge, die ich hören kann, 3 Dinge, die ich anfassen kann, 2 Dinge, die ich riechen kann, eine Sache, die ich schmecken kann. Zum Beispiel immer wieder oder ein inneres Mantra aufzählen, eine schöne Erinnerung hochrufen. Alles, was dir hilft, aus dem Worst-Case-Szenario auszusteigen, in das, was du glaubst, einzutauchen. Du bist geführt, du bist geleitet, dir ist alles möglich, das Leben ist für dich, es wird sich immer für dich fügen. Manchmal sehen die Dinge nur ziemlich beschissen aus, aber dahinter versteckt sich eigentlich eine Riesenchance, Denk daran, dass dein Ego immer versucht, auf dich einzuwirken. Also zentrier dich, bleib in deiner Mitte und guck immer, was ist der Gewinn für mich in dieser Situation? Wohin könnte mich das jetzt führen? Also welche Möglichkeiten könnte das eröffnen? So denkst du nicht in Worst Case, sondern ich hätte vielleicht damals bei meiner Klassenlehrerin denken können, ey, was will die mir jetzt Tolles anbieten? Boah, geil, dann wäre ich ganz anders in dieses Gespräch gegangen.
Das ist in jedem Fall eine der wichtigsten Messages dieser Audiofolge, um eine Perspektive, um einen Blickwinkel wirklich zu verändern, finde ich persönlich. Einen letzten Punkt möchte ich gerne noch ansprechen.
Unbedingt.
Ja, es geht um Beziehungen.
Oh, so wichtig.
Warum wohl sind so viele Beziehungen fast von Anfang an zum Scheitern verurteilt, wenn sie in einer Ehe beispielsweise dann landen? Also ich habe das vielleicht ein bisschen unglücklich formuliert. Die Scheidungsquote einer Beziehung ist ja echt recht hoch. Ich möchte jetzt gar keine Zahlen nennen, das ändert sich ja sicherlich auch mal, aber wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass das so entweder oder ist.
Also ich habe es gerade erst noch gelesen und das ändert sich tatsächlich nicht so rigoros, ist aber nichtsdestotrotz drastisch. Weltweit berechnet, statistisch, wird jede 2,4. Ehe geschieden.
Das ist bitter. Aber es liegt genau daran, also ich meine, wir beide können da auch mehrere Lieder von singen. Wir sind ja nun auch erfolgreich geschieden und wieder verheiratet.
Ja.
Ja. Aber innerhalb dieser Beziehungsebenen, also ich sage immer so, mittlerweile kann ich das sagen, dank Katja und mir, wir haben ständig mit Perspektivwechseln zu tun, weil wir eine funktionierende und intakte Beziehung haben. Und allein wenn man das haben, pflegen, ausbauen, behalten möchte, dann muss man seine Perspektive und seinen Blickwinkel immer wieder mal ändern. Und das können banale Dinge sein, über die man vielleicht nicht einig ist, aber einfach die Sicht des anderen auch verstehen lernen sollte.
Ist auch ein Perspektivwechsel. Ist muss man absolut vielleicht auch ein als Perspektivwechsel. Genau als das benennen.
Ja, und ich finde gerade da kann man das ganz hervorragend üben innerhalb einer Beziehung. Man kann das auch als Rollenspiel initiieren. Ja? Dort einfach mal die unterschiedlichen Sichtweisen kommunikativ dann eben zu beleuchten, damit man wirklich die Chance hat, sich da in die unterschiedliche Situation hineinzuversetzen.
Du hast gerade was total Gutes gesagt. Das fassen wir direkt als Super-Tipp, was Beziehungsarbeit angeht, auf. Mache ich auch häufig gerne im Coaching. Wenn ein Paar immer wieder in eine Situation kommt, über die sie sich streiten, in der Regel gibt es ja 3 oder 4 Situationen, dann liegt es ja häufig, so wie du das sagst, an der fehlenden Perspektive, das heißt das gegenseitige Reinversetzen, findet nicht statt, aber die Kommunikation ist auch eine Katastrophe. Und was ich gerne mache und was immer wieder funktioniert ist, der eine macht den einen nach und der andere macht den anderen nach. In einer beispielhaft gestellten Situation. Er kommt rein, sie fängt an zu wettern und das drehen sie um. Sie kommt rein und er oder sie denkt sich jeweils ein Szenario aus, das wird intuitiv gestaltet. Und der jeweils gegenseitige Part, der in der Beobachtungsform ist, die Kommunikation, wie wirke ich eigentlich auf mein Gegenüber, wahrzunehmen, muss sich flexibel in diese Situation fügen. Das sind so krasse Augenöffner, wenn du jetzt beispielsweise aus einer wiederkehrenden Situation mich mal nachmachen würdest, wie du mich wahrnimmst, dann würde ich, wenn ich jetzt mal ein paar Jahre zurückgehe, und wir haben ja wirklich massiv und wir arbeiten immer an unserer Beziehung, aus allen Wolken fallen. Aber das hat eben auch etwas damit zu tun, dass man sich darüber bewusst wird, wie ist die Kommunikation und wie nehme ich mein Gegenüber eigentlich wahr? Oder also wie werde ich wahrgenommen?
Absolut. Das war Nummer 3 oder Nummer 4. Ich weiß nicht.
Oder Nummer 7 oder Nummer
8. Ich habe selber nicht mitgezählt. Aber genau das ist es. Und so kann man, wenn man das Glück hat, in einer Beziehung zu sein, in der man auch miteinander spricht und kommuniziert und grundsätzlich wirklich positiv ist, unglaublich viel natürlich auf der einen Seite für die Beziehung lernen, aber auf der anderen Seite eben auch die Blickwinkel und die Perspektivwechsel auf alle anderen Themen übertragen, weil man eben geübt ist, im besten Fall oder jetzt anfängt zu üben, die Dinge einfach aus anderen Augen heraus zu betrachten, um bessere Entscheidungen zu treffen, um das Ego herunterzufahren. Das braucht es halt logischerweise, damit man überhaupt den Blickwinkel verändern kann, um damit neue Perspektiven zu schaffen.
Das hast du sehr schön gesagt. Über das Danke. Thema Beziehungen werden wir auch grundsätzlich nochmal an anderer Stelle ausführlicher sprechen. Das muss ich jetzt einfach sagen, weil das so ein großes, gewinnbringendes Thema ist, was ja auf jede Beziehung, die wir pflegen, egal ob mit dem Partner, mit den Kindern, mit den Eltern, mit den Arbeitskollegen, mit den Freunden, transportiert werden kann. Also liebes Herz, wenn du mehr über gesunde und wirklich harmonisch glückliche Beziehungen lernen möchtest, die vielleicht sogar in einer tiefen Krise stecken, und du kriegst einen Schlüssel, wie du das wieder umdrehen kannst. Wenn du das für dich möchtest, dann freu dich. Den kriegst du bald, den Schlüssel.
Das war aber eine spannende Ausleitung. Ja.
Aber ist ja so.
Ja, und sehr inspirierend. Ich glaube, ich mache den... Ach nee, ich darf ja nicht sagen, was das ist.
Nein, du,
nee,
du
darfst ich das darf nicht sagen.
Aber vielleicht könnten wir noch einmal zusammenfassen zum Abschluss, dass eine Perspektive eine Form von innerer Haltung bedarf. Also eine, dass man sich entscheiden muss auch, welche Perspektive möchte ich einnehmen? Die erniedrigende Perspektive, die niederfrequente, die negative Perspektive oder die gewinnbringende, vertrauensvolle, chancengebende Perspektive. Also dass eine weite, große Perspektive, wie sehe ich diese Situation, die Welt, die Umstände, auch immer eine Frage der inneren Haltung bedeutet, dass man aus der Vergangenheit das Positive, Bestärkende mit heranzieht, um daran zu wachsen, dass man sich immer wieder seiner Überzeugung und seines Glaubens und der Beweise dafür bewusst wird, um mutig und kraftvoll weiterzumachen, dass man sich immer wieder vergegenwärtigt, dass eine positive Perspektive positive Ergebnisse bringt, und dass eine negative Perspektive negative Ergebnisse bringt, Stichwort Fokusenergie, dass Bewusstsein erweitert werden kann, wenn ich erlaube, mich in andere hineinzuversetzen und Situationen aus einer 360-Grad-Perspektive zu betrachten, und dass Perspektive auch immer wieder bedeutet, auf den Prüfstand zu stellen, was wir für richtig oder falsch halten.
Ja, danke. Das hast du nochmal prima zusammengefasst.
Das bringt uns jetzt in eine positive Perspektive auf das Ende dieser Folge, dieser Episode.
Ja, und mir und dir bleibt eigentlich nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal.
Lass es dir gut gehen.
Und tschüss.